Die Shanghai Organisation für Zusammenarbeit, also meistens geläufig unter diesem englischen Akronym SCO. Im Westen wird die ja teilweise als gegen NATO bezeichnet, oder sie selbst haben sie auch mal in einer Publikation als Eurasias Powerhouse bezeichnet. Die hatte letztes Wochenende ihren Jubiläumsgipfel. Seit 15 Jahren gibt es jetzt dieses Bündnis, 2001 ins Leben gerufen von Russland, China und den Staaten Zentralasiens, also Usbekistan, Kasachstan, Kirgisien und Tadschikistan. Wie kam es überhaupt zu dieser SCO und was für eine Agenda hat dieses Bündnis eigentlich?
Die SCO ist ein Produkt aus dem Zusammenfall der Sowjetunion und die Folge war eine Remilitarisierung der Grenzen in Zentralasien, eine Entwicklung, die nicht zur Freude von Russland und zur Freude Pekings war. Und die Konsequenz daraus war, dass beide Großmächte versucht haben, im Grunde diese Remilitarisierung wieder rückgängig zu machen, den Staaten in der Region zu garantieren, dass sie ihre frisch gewonnene Souveränität behalten können. Und durch Vertrauensaufbau hat man schließlich eine Demilitarisierung im Rahmen des Shanghai-5-Prozesses erreichen können. Man hat den genauen Grenzverlauf fixieren können und das hat schließlich dazu geführt, dass man 2001 unter Bezugnahme Usbekistan, was am Anfang nicht Teil dieses Shanghai-5-Prozesses war, eben die SCO gründen konnte, die ihren Sitz in Peking hat. Ziel ist ganz offiziell der Kampf gegen die sogenannten drei Übel, Separatismus, Extremismus und Terrorismus und nebenbei natürlich die Aufrechterhaltung einer Weltordnung nach einem Prinzip, was wir wahrscheinlich eher als westfälisches Muster bezeichnen würden, das heißt also Interventionsverbot, friedliche Konfliktbeilegung, Primat des internationalen Rechts sowie der Vereinten Nationen, insbesondere da natürlich diese besondere herausgehobene Rolle des UN-Sicherheitsrates. Das ist soweit das Offizielle. Inoffiziell geht es natürlich sehr darum, die Konkurrenz mit den USA. Also die wird genutzt, um eben die Kooperation zwischen Russland und China voranzutreiben, die NATO-Osterweiterung. Für China gibt es diesen strategischen Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten in Asien-Pazifik. Die SCO selbst ist allerdings keine Gegen-NATO, auch wenn sie eine sehr wichtige Funktion in der Region wahrnimmt. Die SCO ist mittlerweile auch de facto über diesen Kampf Separatismus, Extremismus und Terrorismus hinausgegangen und beschäftigt sich sehr auch mit nicht traditionellen Themen wie Kampf gegen organisierte Kriminalität, Drogenschmuggel, Cyberkriminalität, Menschenhandel, illegale Migration, Geldwäsche und diese Bereiche und will im Grunde durch eine Verzahnung der Mitgliedsländer nachhaltiges Wachstum schaffen, die regionalen Entwicklungsstrategien koordinieren und durch bessere Infrastrukturbedingungen zwischen den Mitgliedsländern Bedingungen herstellen, die dazu führen, dass Wachstum generiert wird, was eben dann wieder gegen diese drei Hauptübel genutzt werden kann, Separatismus, Extremismus und Terrorismus, um denen praktisch gar keinen Raum zu geben. Und gleichzeitig dient dieses Programm aber auch dazu, Demokratisierungsbewegungen niederzuhalten, ihnen keinen Raum zu geben und die autokratischen Regime in Zentralasien, aber natürlich auch in China und Russland zu stabilisieren.
Im Wesentlichen kann man sagen, das ist der Versuch, das asiatische Konzert der Mächte zu managen im Sinn der beiden Hauptmächte der Region, nämlich Russland und China, indem man so eine Plattform schafft, wo sich die Staaten der Region mit diesen beiden zusammenfinden und dort ihre Politik koordinieren und absprechen.
Korrekt. Einschließlich der Komponente, dass man eben versucht, die Amerikaner aus dem Raum Zentralasien hinauszuhalten, diesen weichen Unterbauch Russlands, diese schwer zu stabilisierende Westgrenze Chinas eben nicht zu einem Raum macht, wo die Amerikaner frei agieren können. Man ist sehr skeptisch gegenüber den häufig westlich finanzierten, nicht immer westlich finanzierten, aber häufig westlich finanzierten Farbrevolutionen, hat die Aktivitäten der Amerikaner in der Region im Zuge des Kampfes gegen den Islamismus, gegen den islamistischen Terrorismus anfänglich sehr stark unterstützt. China und Russland haben diplomatische Kanäle genutzt, um beispielsweise den Kontakt zwischen Washington und der Nordallianz in Afghanistan herzustellen. Man hat Stationierungsmöglichkeiten eröffnet und als man dann merkte, dass eben diese Kooperation nicht genutzt wird, um eine Annäherung zwischen diesen drei Großmächten herbeizuführen, sondern dass die Amerikaner geopolitische Interessen dort weiter verfolgt haben und natürlich auch versucht haben, hat man dann eben alles daran gesetzt, die Amerikaner aus dieser Region wieder hinauszudrängen. Die Amerikaner selbst haben mehrfach darum gebeten, eben bei den sogenannten Friedensmissionen, das sind groß angelegte Militärübungen zwischen den SCO-Ländern, die letzte große im August 2014. Es gibt immer wieder kleinere, insbesondere Antiterrorübungen, aber die letzte große eben 2014. Dort haben die Amerikaner mehrfach darum gebeten, eben dabei sein zu dürfen als Beobachter. Das hat man ihnen verwehrt. Es gibt auch einige Berichte, wonach die Amerikaner eben sogar versucht haben, Mitglied zu werden in der SCO. Auch das ist ihnen verwehrt worden. Das heißt, es gibt durchaus eine anti-amerikanische, nicht grundsätzlich anti-westlich, aber durchaus eine anti-amerikanische Komponente in der SCO.
Ist diese SCO nicht mit dieser breiten Agenda auch, ist das nicht zu komplex, um dieses Bündnis wirklich effektiv zu machen, oder wie bewerten Sie das?
Die SCO läuft durch diesen grassierenden Bilateralismus Gefahr, ein reiner Talkshop zu werden, ein Bereich, wo man eben miteinander diskutiert, aber wenig multilaterale Vereinbarungen trifft. Also die SCO als solche ist institutionell sehr schwach. Wir haben ein sehr schlecht ausgestattetes, finanziell sehr schlecht ausgestattetes Sekretariat. Das Sekretariat ist sehr aktiv, macht sehr viel. Nach Angaben der SCO eben etwa 380 Treffen, über 380 Treffen im letzten Jahr, höherer und mittlerer Ebene. Wir haben Treffen zwischen Verteidigungsministern, Außenministern. Aber es gibt keinen gemeinschaftlichen Ansatz, wo eben Mittel zur Verfügung gestellt werden, um beispielsweise Afghanistan zu stabilisieren, sondern es sind eher Absichtserklärungen von SCO-Seite, die dann dazu führen, dass eben bilaterale Vereinbarungen kommen. Und da sieht man eben auch diese besondere Bedeutung, die man eben dem westfälischen Verständnis von Souveränität zugestehen möchte, dass eben eine supranationale Institution nicht geschaffen werden soll, sondern dass es im Bilateralismus gelöst werden soll und dort dann eben Einzelstaaten aufgerufen werden, sich mit Afghanistan auseinanderzusetzen im Rahmen von vorher gemeinschaftlich vereinbarten Afghanistan-Strategien.
Um noch auf Afghanistan zurückzukommen, ist es so, dass die Allianz dort ein konkretes Programm sich gegeben hat, um dann die Lücke zu füllen, die die NATO bzw. der Westen dann hinterlässt, wenn es dort dann zum endgültigen Abzug kommt?
Also das Ziel ist im Grunde zu verhindern, dass Afghanistan wieder zu einem Failed State wird, der von radikal muslimischen Gruppierungen entweder zerstört oder getragen wird, die dann eben mit brutalen Methoden die Zivilbevölkerung unterdrücken und damit eben die autokratischen Länder Zentralasiens, die eben mehrheitlich muslimisch sind, destabilisieren und eben diese eine Form des Islamismus ausbreiten, der bedrohlich wird, sowohl für Russland, Stichwort Kaukasus-Republiken, aber eben auch China, Stichwort Xinjiang, den Uiguren. Und hier geht es eben darum zu zeigen, dass Islam und Modernität vereinbar sind, wirtschaftliches Wachstum eben dazu führen kann, dass eben extremistische, radikale islamische Strömungen keine Chance haben, wieder Staatlichkeit zu gewinnen und damit eben die Region, die eine Region destabilisieren, die für beide Großmächte sehr, sehr wichtig ist. Und das ist auch der Grund, einer der Hauptgründe, warum man eben Pakistan und Indien jetzt 2016 eben eingeladen hat sozusagen, man hat ein Memorandum of Understanding unterschrieben, ein Akzessionsabkommen und den Prozess eingeleitet, dass eben in naher Zukunft beide Länder Vollmitglieder werden. Das ist eine große Entwicklung, das erste Mal, dass dieser Schritt gemacht wird. Und die Unterstützung, die Pakistan lange Jahrzehnte eben den radikal-islamischen Gruppen in Zentralasien angedeihen lassen hat, die soll eben langsam zurückgefahren werden, will Stabilität reinbringen. Und will auch dadurch, dass man Indien eben einbezieht in diese Gruppierung, dazu beitragen, dass die indisch-pakistanische Konkurrenz, die ja zwischen zwei Nuklearmächten geführt wird, abgeschwächt wird. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass man eben über diesen langfristigen Weg, den man jetzt gewählt hat, in der Tat einen besseren Ansatz gewählt hat, als sofort zu sagen, okay, Neu-Delhi, Islamabad, ihr seid Vollmitglieder, sondern man hat beiden im Grunde gesagt, ihr könnt beitreten, wenn ihr bestimmte politische Hürden vorher meistert.
Halten Sie es dann für realistischer, dass im Zuge der chinesischen ambitionierten Eurasien-Strategie bei der SCO eher diese wirtschaftliche Komponente in Zukunft dominieren wird, dass man dort eben gemeinschaftlich dann sich auf wirtschaftliche Entwicklungsprojekte verständigt und diese sicherheitspolitische Komponente über die gemeinsamen Übungen in den Hintergrund gerät? Wie ist da so Ihr Ausblick?
Ich glaube nicht, dass das eine gegen das andere ausgespielt wird. Also ich denke, dass die Unterstützung, die die SCO China bereitstellt, und jetzt im letzten Gründungsdokument hat man es wieder lesen können, für diese One Belt, One Road, diese Seidenstraßenstrategie, die China verfolgt, sehr wichtig für China ist, um eben auch die diplomatische Rückendeckung Russlands zu bekommen. Denn man bewegt sich dort natürlich in einem Bereich, der über viele Jahrzehnte, 130 Jahre, von Russland eben dominiert worden ist. Und die Chinesen sind sehr schlau, dass sie das eben über die SCO machen, wissen aber natürlich auch, dass die Regionalstaaten zum einen Angst vor einer wirtschaftlichen Hegemonie Chinas in der Region haben, zum anderen aber auch natürlich auf die chinesischen Investitionen angewiesen sind. Russland umso mehr jetzt im Zuge der der entsprechenden Sanktionen seitens des Westens im Zuge der Ukraine. China selbst arbeitet bereits daran, eben die Länder nicht nur der Region, sondern auch natürlich in Osteuropa im Rahmen des 16+1-Prozesses einzubeziehen, um diese Seidenstraßenstrategie zu vollziehen. Gleichzeitig ist es aber wichtig, auch aus chinesischer Sicht, eben diese nicht traditionellen Sicherheitskooperationen aufrechtzuerhalten. Diese regionale Antiterrorismusstruktur RETS ist sehr erfolgreich. Man hat Abkommen mit Interpol geschlossen, um eben Datenaustausch zu gewährleisten, weil eben die Gefahr des radikal-islamischen Fundamentalismus so problematisch auch aus chinesischer Sicht ist. Ich glaube zudem, dass diese Symbolfunktion, dass man auch im Bereich von großen militärischen Übungen miteinander kooperiert, von beiden Seiten, also von Moskauer und von Pekinger Seite, sehr geschätzt wird. Und es war natürlich kein Zufall, dass als die Krim-Krise, als die Ukraine-Krise zum Auseinanderdriften, zum offensichtlichen Auseinanderdriften zwischen dem EU-Europa und dem russischen Europa führte, dass da eben im August 2014 diese groß angelegte sogenannte Friedensmission stattgefunden hat, wo eben mehrere tausend Soldaten mit viel hundert Gerät vermeintliche Antiterrorübungen, das war natürlich militärische Großübungen, durchgeführt haben. Das heißt also, hier zeigen beide Seiten, man kann miteinander kooperieren, aber wir sollten nicht unterschätzen, wie schwach diese, militärische Kooperation noch ist. Also es gibt keine Institutionalisierung. Wir haben natürlich Austausch zwischen Offizieren. Es gibt einen Großteil von chinesischen Offizieren, mehrere hundert im Jahr, die eben in Russland die russische Sprache, die russische Militärdoktrin lernen. Die Anzahl der Russen in China ist ein gutes Stück weit kleiner. Aber hier gibt es Austausch, hier gibt es Kooperation. Es gibt keine Tendenzen zur Institutionalisierung im Sinne einer militärischen Allianz. Es gibt eher einen sicherheitspolitischen Austausch und eine starke sicherheitspolitische Kooperation im Bereich der nicht traditionellen Bereiche. Stichwort internationale Kriminalität, internationaler Terrorismus.
Sie sagten, dass sich das Ganze zu einer Militärallianz institutionalisiert, eher unwahrscheinlich, auch mittelfristig. Nun ist ja aber auch die Türkei Beobachter bzw. Dialogpartner der SCO. Es gibt Gerüchte, dass auch Ungarn den Beobachterstatus bei der Allianz haben möchte. Gibt es nicht doch die Tendenz, dass dieses Bündnis, was im Westen ja immer noch unter ferner Liefen läuft, nicht so wirklich wahrgenommen wird, doch dann zu großen Gegenspieler der bis dato dominanten westlichen Bündnissysteme wird, wie eben der NATO, worüber dann die eher autoritär ausgerichteten Staaten Asiens auch ihren Beitrag für das internationale System, Beispiel Stabilisierungseinsätze, dann organisieren, dass die SCO doch als Bündnis immer wichtiger wird?
Ich glaube, die Grundstruktur ist anders angelegt. Man möchte im Grunde wirklich eine Plattform sein für Dialog. Russland hat ja auch die eigenen Militärstrukturen nicht, oder also die eigenen Allianzstrukturen, OVKS, Organisation des Vertrags für kollektive Sicherheit, nicht aufgelöst und ist nicht daran interessiert, dass man das in die SCO aufgehen lassen möchte, beziehungsweise China Teil der OVKS wird. Ungarn ist ein wichtiger Punkt. Es gibt ja noch einige andere Länder, die angesprochen worden sind und zumindest in der Debatte als eventuelle neue Dialogpartner gehandelt werden. Israel wäre eines der Länder, was man eben nennt als möglichen Dialog. Partner für die Region. Und das ist natürlich ein sehr demokratisches Land, was auch amerikanisch ausgerichtet ist, allerdings auch für eine sehr unabhängige Außen- und Sicherheitspolitik. Die Tendenz, die ich bei der SCO sehe, ist eher vorsichtig, bei westlichen Partnern oder bei westlichen Institutionen Partnerländer zu gewinnen, um damit eben die Kohäsion dieser westlichen Institutionen nicht unbedingt zu schwächen, aber zumindest nicht zu einer harten Front werden zu lassen, die gegen russische oder chinesische Interessen verstoßen. Die Türkei ist da ein wichtiger Partner, insbesondere jetzt für China, die eben dort hoffen, die Türkei auch als eines der Transitländer für die Seidenstraßen Projekte zu sehen. Die Türkei und Russland haben sich ja diplomatisch überworfen. Ungarn, ganz wichtiger Partner, sowohl für Russland als auch für China. Den 16+1-Prozess habe ich bereits angesprochen, wo eben China versucht, die in zentral- und osteuropäischen Länder für eigene Projekte zu gewinnen und dort natürlich auch ein Stück weit eine Divided-Impera-Strategie bezüglich der EU fährt, die ja gerade ohnehin eine sehr schwierige Phase durchläuft.